HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Schönen guten Abend.
Es ist bei Ihnen jetzt so, dass die chirurgische Therapie ist jetzt an die Grenzen gestoßen. Also weitere Operationen machen keinen Sinn.
Es tut mir leid, dass ich Ihnen da heute nichts Besseres mitteilen konnte.
Wirklich nur konfrontiert mit der Diagnose, aufgestanden und gegangen. Und dann saß ich da und dann wusste ich nicht mehr. Und dann war ich wirklich komplett out of order.
Die Überbringung der schlechten Nachricht in einer Art und Weise, wie sie nicht nur irritiert, sondern wirklich verletzt oder jemanden den Boden unter den Füßen wegzieht, das ist ein Behandlungsfehler.
Das war wirklich nur ein Austausch von Informationen. Sie haben das, so ist es. Und er konnte auch nicht mit meiner Emotion umgehen.
Warum ist das so schwer? Das ist, erzeugt sofort in einem selber ein unangenehmes Gefühl. Man will ja eigentlich als Arzt immer nur gute Nachrichten überbringen. Das hat ja auch immer ein bisschen was mit eigenem Versagen zu tun.
Das System ist nicht so, dass es Ärztinnen und oder Ärzte und Pflegende unterstützt, die es besonders gut machen wollen.
3 Stunden Visite machen, kriegt da keinen Pfennig für und muss stattdessen 2 andere Leute operieren. Das ist ja eine relativ leichte Rechnung.
Gibt es denn noch Möglichkeiten?
Dauerhaft kann man das nicht kontrollieren. Heilen werden können wir sie davon nicht.
Aus der schlechten Nachricht wird niemals eine gute Nachricht werden. Aber wir können so überbringen, dass es für die Menschen, für den Patienten aushaltbar ist.
So kennen wir die Halbgötter in Weiß. Bei der Visite am Morgen wuseln sie um den Chefarzt rum. Der schwebt geradezu durch die Station, gibt hier und da mal eine Anweisung, fragt kurz, wie geht's uns denn? Und bevor der Patient wirklich antworten kann, ist schon der Nächste dran. So war das früher der Normalfall. Heute bemühen sich durchaus viele Ärztinnen und Ärzte, ihren Patienten mit mehr Mitgefühl zu begegnen. Doch die Arbeitsverdichtung macht das oft kaum möglich. Wie will man denn die Ängste der Patienten auffangen, wenn man nur 1 Minute Zeit hat für jeden? Unmöglich. Und wie soll man erst die wirklich schlechte Nachricht überbringen? Wir können nichts mehr für sie tun. Medizinisch ist nichts mehr machbar. Es gibt kein Medikament, das sie heilen kann oder gar, sie werden bald sterben. Austherapiert, die Angst vor dem letzten Gespräch, das ist unser Thema heute. Denn hier liegt bis heute manches im Argen, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient muss sich ändern und es tut sich ja auch einiges, das wollen wir heute zeigen. Aber zuerst schildert uns Angela Fitsch eine Situation, wie sie manche von uns schon erlebt haben dürften, das Sterben der eigenen Mutter und das Versagen des Arztes.
Es war Herbst, der letzte Herbst, den meine Mutter erlebte. Sie hatte ein Rezidiv. Der Brustkrebs war zurückgekehrt nach 7 Jahren. Ihr rechter Arm war doppelt so dick wie der andere, rot und angeschwollen, die Haut gespannt wie ein Flitzebogen. Sie konnte ihn nicht mehr beugen, nicht mehr bewegen. Offenbar saß der Tumor dieses Mal in der Achselhöhle. Erstaunlicherweise konnte sie manchmal sogar noch über sich selbst lachen und sagte dann, ich mache alles mit links. Doch hinter diesem Lachen steckte bitterer Ernst. Sie wollte nicht wahrhaben, dass sie die Krankheit nicht besiegt hatte, trotz 2er Brustamputationen, trotz etlicher Chemotherapien, trotz Bestrahlungen, trotz Unmengen an Medikamenten. Sie hatte Angst, die Wahrheit zu erfahren, erfand Ausreden, warum sie nicht zum Arzt gehen müsste und begab sich schließlich in die Hände eines ostfriesischen Wunderheilers. Der legte wochenlang die Hand auf Körper und Seele, bis er ihr sagte, auch er wisse nicht mehr weiter und müsse die Behandlung jetzt beenden. Ihr Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Sie bekam Atembeschwerden, wurde immer schwächer. Ihr geschundener Körper war nicht mehr in der Lage, dem erneuten Angriff des Krebses zu widerstehen. Die Lunge war plötzlich voll Wasser. Das Wasser drückte aufs Herz. Sie wurde bettlägerig und sagte stets, es müsse doch mal besser werden. Weil es nicht besser wurde, entschloss sie sich, dem Rat eines befreundeten Arztes zu folgen, der ihr Mut machte und sagte, erstmal muss das Wasser aus der Lunge gepumpt werden, dann wird es dir besser gehen. Meine Mutter begab sich ins Krankenhaus. Einzelzimmer, karg, Balkon, gelbe Wände, Onkologie. Die hatte einen exzellenten Ruf, warum auch immer. An dem behandelnden Arzt konnte es nicht gelegen haben. Die Lungenpunktion hatte ihr weitere Schmerzen verursacht. Mehrere Liter Flüssigkeit wurden ihr entnommen. Sie aber war glücklich, matt und müde, nachdem sie auch diesen Eingriff hinter sich gebracht hatte. Und sie konnte wieder atmen und hatte Hoffnung geschöpft für die nächste Wegstrecke, die da kommen sollte. Irgendwann an diesem sonnigen Herbsttag ging die Tür auf und der Chefarzt trat ein, im Gefolge seiner Entourage, Assistenzärzte, Pflegepersonal. »Wie geht's?«, fragte er mit fester Stimme, so als wäre er gerade auf einen Kasernenhof getreten. »Ganz gut«, sagte meine völlig geschwächte, aber lächelnde Mutter. »Ganz gut.« Sie erzählte ihm davon, dass sie nun wieder nach vorn blicke und glaube, schon bald wieder die Treppen im eigenen Haus hinaufsteigen zu können. Er sah sie ungläubig an, verzog den Mund, legte die Stirn in Falten und antwortete, das werde nichts mehr mit ihr, sie sei austherapiert, man könne nichts mehr für sie tun. Seine letzten Worte, einen schönen Tag noch. Dann machte er auf dem Absatz kehrt, verließ das Zimmer. Die Gefolgschaft tat es ihm nach. Das Gespräch dauerte 3 Minuten. Totenstille. Gefühlt für Minuten. Meine Mutter starrte an die gegenüberliegende Wand, dann rannen ihr die Tränen übers Gesicht. Diesen Blick, in dem sich das Ende ihres Lebens abspielte, in dem jede Hoffnung ihren Körper verließ und sich in nichts auflöste, den werde ich nie vergessen. Sie lebte noch ein Dreivierteljahr, bevor sie endlich sterben konnte.
Was für ein herzloser Arzt. Sowas gibt es auch heute noch in Deutschland. Aber es gibt Mediziner, die genau das ändern wollen. Und einige davon wollen wir heute zu Wort kommen lassen. Professor Eckhard Nagel zum Beispiel ist Medizinethiker am Lehrstuhl für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Bernd.
Wenn der Arzt sagt, tut mir leid, Sie sind austherapiert, was geht dann im Patienten vor?
Also erstmal finde ich das sehr bedrückend. Sie haben ja auch schon mehrfach das in der Sendung jetzt angesprochen, dass die Diagnose in Anführungsstrichen, man kann nichts mehr für sie tun, lautet. Und diese Äußerung kam in der Anmoderation schon zur Sprache, halte ich für einen wirklichen Behandlungsfehler, denn es gibt keine Situation, in der wir uns als Ärztinnen und Ärzte zurückziehen können und sagen, man kann nichts mehr tun. Man kann vielleicht eine Krankheit nicht mehr heilen oder man hat Schwierigkeiten, zum Beispiel ein Symptom wie Schmerzen adäquat zu behandeln. Aber dass man nichts mehr tun kann, das ist ein völliges Fehlverständnis dessen, was Medizin im Sinne des ärztlichen Behandlungsauftrages tun kann und soll.
Wie oft gibt es das heute noch?
Ich glaube, das gibt es immer noch relativ häufig. Ich erlebe auch in der eigenen Praxis immer wieder Menschen, die eben mit dieser Diagnose kommen und vielleicht manchmal die Dinge nicht ganz vollständig verstanden haben. Aber ich befürchte, dass die Kommunikation, so wie sie gerade auch beschrieben worden ist von Frau Fitsch, dass das tatsächlich immer noch in eine völlig falsch verstandene Form von Offenheit gehört. Früher hat man ja darüber eigentlich nie gesprochen, wenn es eine negative oder belastende Diagnose gab, um den Patienten in Anführungsstrichen zu schützen. Und heute meint man, die Selbstbestimmung und des Menschen würde damit einhergehen, dass man ihn konfrontieren muss. Beides ist vollkommen fehl am Platze und man merkt hier, dass es eben einen gravierenden Mangel an Empathie und einen gravierenden Mangel an Kommunikationstraining gibt, denn sonst würde sowas nicht passieren.
Also diese Dame war ja nun austherapiert in dem Sinne, dass man sie nicht mehr heilen konnte. Wollen Sie dieses Wort verbieten oder wie sollte man damit umgehen als Arzt?
Ja, wir wissen ja mittlerweile alle, dass es einen Bereich gibt wie die Palliativmedizin, dass es einen Hospiz gibt, in dem man Sterbende begleitet. Und das sind ja alles auch noch therapeutische Bereiche, auch die Palliativmedizin, indem sie Schmerzen lindert, indem sie zum Beispiel die Atemnot bekämpft, von der gerade berichtet worden ist, macht eine medizinische Behandlung, einen medizinischen Eingriff, der nicht dazu führt, dass die Brustkrebserkrankung geheilt werden kann. Das ist nicht selten, gerade bei chronischen Erkrankungen so und in einer älteren werdenden Gesellschaft für uns alle ein Thema. Aber sie erleichtert das Leben, sie gibt eine Perspektive und sie führt dazu, dass wir als Menschen damit umgehen lernen, dass unser Leben endlich ist. Von dieser Einbildung, wir könnten endlos leben, müssen wir uns ja alle irgendwann verabschieden. Und das ist eine wichtige Aufgabe der Medizin, das wirklich zu begleiten. Und deswegen heißt es nicht austherapiert, sondern Therapie bis zum Lebensende. Und deshalb würde ich diesen Begriff tatsächlich gar nicht verwenden.
Sie sagen, jemand, der sich so verhält, begeht einen Behandlungsfehler. Ein Behandlungsfehler eines Arztes kann man bestrafen. Eine Herzlosigkeit auch?
Das kommt immer drauf an. Ich meine, wenn es so ist, wie Frau Fitsch es beschrieben hat, dass jemand sich selbst aufgibt, vielleicht keine Möglichkeit mehr hat, auch sein Immunsystem, von dem wir ja wissen, dass wir es auch über unsere geistigen Fähigkeiten stimulieren können, aufgibt, dann ist es natürlich ein signifikanter Behandlungsfehler in dem Sinne, dass es konkrete medizinische Nachteile mit sich bringt. Aber das ist natürlich nicht so nachweisbar, wie wenn ich ein Bauchtuch im Bauch vergesse. Das kann ich leicht nachvollziehen, das kann ich dann auch entsprechend anklagen. Und insofern sind wir hier natürlich in einer Grauzone. Nein, man wird es nicht in dem Sinne vor ein Schiedsgericht bringen oder gar für einen Behandlungsfehler anklagen können. Aber ich bleibe dabei, solche Dinge dürfen und sollten nicht passieren. Und zumindest unter standesrechtlichen Gesichtspunkten bei einer Ärztekammer auch angezeigt werden, wenn sie passieren.
Und früher hat man Patienten genau aus diesem Grund absichtlich nicht die Wahrheit gesagt, um sie nicht zu schwächen. Man hat sie angelogen und ihnen nicht gesagt, du wirst bald sterben. Ist das fair?
Ich glaube, das ist auch nicht fair, weil natürlich in einer solchen Situation sich ein Klima der Ungewissheit breit gemacht hat, denn das gilt ja für schwerkranke Patienten ohne Frage. Sie wissen, dass sie schwer krank sind in aller Regel. Sie hoffen und versuchen, sich immer wieder Vorstellungen zu machen, dass es besser würde. Ich werde nie vergessen als junger Studierender, dass ich einmal einen Amtsarzt, der ja ein kundiger Patient gewesen sein musste, besucht habe und mit ihm ein Gespräch geführt habe, über seine Krankheit herauszubringen, wie es ihm geht. Und er hat mir in den leuchtendsten Farben erzählt, warum und wieso er wieder gesunden würde. Bei der Rücksprache mit der Oberschwester auf der Station, wo ich dann sagte, oh, das habe ich jetzt erfahren, was der Patient hat, da sagt sie so, ein Blödsinn, der stirbt morgen. Und ich war total erschrocken. Ich habe gedacht, oh Gott, woher weiß sie das? Und es war so. Und es war natürlich so, dass der Patient für sich eben noch ein Bild hatte, was alles noch passieren könnte. Das heißt, natürlich stellen wir uns vor, auch in aussichtslosen Situationen, dass wir Hoffnung haben dürfen. Das, glaube ich, ist ganz menschlich. Und es ist wichtig, dass ich das einordnen kann oder dass mir jemand hilft, es so einzuordnen, dass die Dinge, die mir auch wichtig sind, zu regeln, zum Beispiel Gespräche zu führen, Menschen noch zu treffen, meine Dinge zu ordnen, dass ich das natürlich auch tun kann. Und insofern ist hier der Fairness-Begriff dahingehend zu interpretieren, dass man eben sagt, Ehrlichkeit ist ganz wesentlich, aber es ist natürlich nicht gemeint, jemandem zu sagen, für dich kann ich nichts mehr tun. Das hat mit Ehrlichkeit nichts zu tun.
Der Medizinethiker Eckhard Nagel, bis hierhin vielen Dank und wir sprechen uns am Schluss der Sendung dann noch einmal. Das Einzige, was zu Beginn unseres Lebens wirklich feststeht, ist, dass wir eines Tages sterben müssen. Das ist banal. Und trotzdem verdrängen wir es, solange es geht. Und wenn der Tag dann kurz bevorsteht, was dann? Weitermachen, bis gar nichts mehr geht? Oder vielleicht irgendwie bewusst mit dem Leben abschließen, um vielleicht sogar im Frieden abzutreten? Wir hören heute drei musikalische Beispiele. Künstler, die sich in einem letzten Album tatsächlich verabschiedet haben. David Bowie zum Beispiel, verstorben 2016. Kurz zu seinem Tod erschien das Album Black Star. Und im Video zu diesem Lied sieht man ihn tatsächlich auf dem Totenbett liegen. Da wusste er schon, dass sein Leberkrebs unheilbar ist. Lazarus.
Look up here. I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like
Austherapiert, die Angst vor dem letzten Gespräch. So ein Gespräch ist natürlich für beide Seiten eine Stresssituation. Viele Patienten können nach dem entscheidenden Satz gar nicht mehr richtig zuhören, sind viel gelähmt und ein guter Arzt weiß damit umzugehen, aber das muss man halt auch üben. Hier ein Beispiel aus der Universität Oldenburg. Lena Petersen hat mal angehenden Ärzten bei einer Übung zugeguckt.
So, Frau Necker, dann können Sie da vorne gleich einmal Platz nehmen.
Dankeschön.
Sie haben heute Morgen ja schon einmal angerufen, ne?
Ja, genau. Letztendlich habe ich einfach Schmerzen beim Wasserlassen und muss ständig die Toilette aufsuchen. Und ja, dementsprechend, weil ich es auch öfter schon habe, glaube ich, habe einfach eine Blasenentzündung.
Ein Behandlungszimmer in Oldenburg. Hinterm Schreibtisch sitzt eine junge Ärztin. Eine Patientin schildert ihre Beschwerden. Scheinbar, denn hier an der Uni Oldenburg wird geübt. Die Ärztin ist die Medizinstudentin Lea Decker. Sie hat eine Schauspielpatientin vor sich. Doch im Laufe des Gesprächs vergisst die Studentin fast, dass es eine Übung ist.
Oft passen sie wirklich auch optisch in ihre Rolle. Also wir haben hier wirklich von 18- bis 80-Jährigen alles an Patientengut oder an Schauspielgut vielmehr. Ja, wenn man sie dann das erste Mal in dieser Situation sieht und sie ja auch in der Regel wirklich sehr gut die Rolle spielen, dann wirkt das schon sehr real.
Das simulierte Gespräch soll Studierende wie Lea Decker auch auf Überraschungen im Arbeitsalltag vorbereiten.
Okay. Könnte bei Ihnen eine Schwangerschaft bestehen?
Also letztendlich ist es halt so, dass der Test positiv war. Ich war halt noch nicht beim Gynäkologen, aber... Ja, sieht so aus.
Hier wird die Blasenentzündung schnell zur Nebensache. Die Patientin ist ungewollt schwanger, verunsichert und sucht Trost. Nach etwa einer Viertelstunde ist die praktische Übung vorbei. Im Nachgespräch reflektiert die Studentin Lea Decker ihr Verhalten.
Ich habe zumindest versucht, da ein bisschen einfühlsam zu sein, ihr das Gefühl zu geben, dass sie damit jetzt nicht alleine ist. Das ist natürlich, dass ich verstehen kann, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist für eine Schwangerschaft jetzt, aber... dass es trotzdem kein Weltuntergang ist, sondern durchaus irgendwie machbar.
Die Kommunikationsübung wird von Anne-Mer Gay begleitet. Sie arbeitet als Allgemeinmedizinerin in einer Praxis. Gleichzeitig koordiniert Mer Gay das Fach Kommunikation im Studiengang Humanmedizin. Aus ihrer Sicht gibt es für dieses Fach in Deutschland noch viel Luft nach oben.
Das ist, denke ich, etwas, was jeder Patient schon erlebt hat, jeder, der mal beim Arzt war und vielleicht auch jeder Arzt schon erlebt hat, dass es manchmal ganz unbefriedigende Situationen gibt, wo Missverständnisse entstehen, wo das, was der Patient vielleicht nur zwischen den Zeilen sagt, nicht wahrgenommen wurde. Also da gibt es ganz viel, wo man auch sieht, dass Menschen, die geschult sind in diesem Bereich, zu deutlich besseren Ergebnissen kommen.
Seit die Uni Oldenburg den Medizinstudiengang 2012 eingerichtet hat, gehört das Kommunikationstraining vom ersten bis zum letzten Semester dazu. Damit liegt Oldenburg im bundesweiten Vergleich weit vorn, sagt Ärztin Anne-Mer Gay. Die Kommunikationstechniken seien zwar wichtig, ihr gehe es aber vor allem um die innere Haltung der Studierenden.
Die Haltung, dass da zwei Menschen sich begegnen auf Augenhöhe und der Arzt oder die Ärztin erst einmal nur dafür da ist, zu schauen, was ist das Hilfegesuch dieses Menschen und was kann ich dazu beitragen. Und diese innere Haltung ist total entscheidend für alles, was dann an Kommunikation hinterher passiert. Und wenn Sie das hier gelernt haben, dann können Sie das bei jedem Patienten in der freien Wildbahn auch anwenden.
Statt der überholten Idee vom Arzt als Halbgott in Weiß wird hier die Idee vom teilhabenden Patienten gelehrt. Nur wenn der richtig eingebunden wird, kann der Arzt mit ihm eine wirkungsvolle Therapie entwickeln. An diesem Lehrangebot der Uni Oldenburg finden auch immer mehr praktizierende Ärzte Interesse. Sehr zur Freude von Schauspielpatientin Julia Egenhoff. Die hat im Alltag schon häufiger genervte oder sogar herablassende Ärzte erlebt.
Einfühlsam sich verhalten, Körpersprache, Mimik, ich denke, das kann man in jedem Alter lernen. Und dementsprechend wäre es super. Also ich hätte gern noch einen alteingesessenen Mediziner sitzen.
Kommunikationstraining für Mediziner ist also dringend nötig und dafür kämpft auch Professor Jana Jünger. Sie ist die Direktorin des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie vertreten die These, Empathie kann man lernen. Ist das wirklich so? Ich habe so eher den Eindruck, es gibt Menschen, die sind empathisch und andere halt nicht.
Ja, das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass man sagt, das kann ich nicht lernen, aber Empathie kann man sehr wohl lernen. Da gibt es auch sehr viele Studien, die zeigen, wie man das trainieren kann. Und Empathie bedeutet ja, in dem Sinne, wie wir das im Studium oder auch in den Prüfungen lehren und dann auch überprüfen, dass ich mich in die Situation eines anderen Menschen hineinversetzen kann, dass ich dieses kognitive Erleben, was der andere gerade durchmacht, dass ich das lernen kann. Also dieses, ich verstehe ein bisschen, was in ihnen vorgeht und dieses Verstehen auch in Worte zu fassen. Das ist das, was wir lernen können. Was manchmal verwechselt wird, ist so dieses Mitleid. Das Mitleid, ob ich jetzt wirklich dann überschwemmt werde von Gefühlen, wenn ich da sehe, dass jemand verletzt ist oder dass es jemand schlecht geht. Das ist in der Tat eher angeboren, aber das meinen wir nicht. Wir meinen wirklich das, was erlernbar ist als eine kognitive Eigenschaft, wo ich mich in andere Menschen hineinversetzen kann und deswegen das, was ich tue, besser auf die Bedürfnisse des anderen anpassen kann.
Und wie genau trainieren Sie das?
Das kann man zum Beispiel trainieren, wenn Sie sagen, Sie sind ja austherapiert. Ja, wenn Sie so einen Satz sagen und man würde Sie hinterher fragen, und weil man das auch aufgenommen hätte, dann würden Sie, das habe ich doch gar nicht so schlimm gemeint. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass wir jetzt gerade keine Medikamente mehr haben, die irgendwie dazu beitragen, dass diese Erkrankung gestoppt wird oder geheilt wird. Also oft sind Kolleginnen und Kollegen selber dann überrascht, was ihre Worte in dem anderen Menschen auslösen. Und wir trainieren über Feedback geben, was diese Worte in einem anderen Menschen auslösen. Das zu verstehen und dann daraus zu lernen, dass ich in solchen Situationen, die für uns alle, nicht nur für Patienten, sondern für alle Menschen extrem belastend sind, wenn ich solche schwierigen Nachrichten überbringe, da trainieren wir, dass ich da mit meinen Worten sehr sorgsam umgehen muss und dass ich da wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, weil es viel mehr auslösen kann in meinem Gegenüber, als wenn ich in einem Alltagsgespräch bin.
Geben Sie den Medizinern dann auch so Formulierungsvorschläge mit an die Hand, was man da so sagen kann?
Wir üben das, ja. Also wir sagen natürlich bestimmte Dinge selber. Zum Beispiel, momentan gibt es jetzt keine Medikamente, die diese Erkrankung heilen werden. Das kann ich zum Beispiel sagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir schauen, wie wir mit Medikamenten sie so unterstützen, dass sie so gut wie möglich leben können. Ja, also ich kann versuchen, mich in einer anderen Art und Weise dieser Wahrheit zu nähern, dass sie mein Gegenüber vielleicht aushalten kann.
Also der Satz, Sie werden bald sterben, der ist einfach zu brutal, der ist zu hart.
Der ist auch nicht wahr. Das wissen wir doch gar nicht.
Hm.
Ja, also da würde ich mir als Arzt oder als Ärztin, so wie Halbgott in Weiß oder als Wissender, etwas herausnehmen. Ich kann natürlich sagen, wir sind jetzt hier, haben wir bestimmte Möglichkeiten an Therapien, haben wir momentan nicht und wir müssen jetzt andere Wege gehen. Aber das Entscheidende ist auch zu vermitteln, ich bin an Ihrer Seite. Therapie bedeutet ja nicht nur ein bestimmtes Chemotherapeutikum oder eine bestimmte Operation. Therapie bedeutet ja auch menschliche Zuwendung. Therapie bedeutet Begleitung, aushalten, Leid aushalten gemeinsam und dafür zu sorgen, dass dieser Weg, den ein Mensch geht, so gut wie möglich gegangen werden kann. Und das bedeutet auch von Unterstützung, auch Lindern von Leiden. Auch das ist Therapie.
Die Menschen werden nun aus unterschiedlichen Motiven Ärzte. Ich unterstelle mal, die überwiegende Mehrheit, die will tatsächlich Menschen helfen, die will heilen. Aber es gibt ja auch welche, die eher so das viele Geld sehen, die eine gut laufende Fachpraxis haben wollen. Kann man vielleicht bei der Auswahl der Studierenden schon darauf einen Blick werfen?
Also ich habe Einführungsveranstaltungen für Tausende von Erstsemestern gemacht und habe da ganz viel mit den Studierenden dann auch gearbeitet und gefragt, warum wollen sie Arzt werden, was wollen sie erreichen. Und ich kann dieses Vorurteil nicht teilen, muss ich sagen. Ich erlebe eigentlich zu Studienbeginn also ganz, ganz überwiegend idealistische, hochmotivierte Menschen. Dass zu Studienbeginn einer sagt, ich will einfach reich werden oder eine Yacht haben, das habe ich eigentlich, ehrlich gesagt,
noch nie erlebt.
Natürlich ist es so, und das ist leider so, das stimmt, dass mit der Laufe der Zeit so ein bisschen eine negative Sozialisation stattfindet und kommerzielle Interessen stärker in den Vordergrund rücken. Und das ist schwierig. Ob Sie das direkt bei Beginn auswählen können, weiß ich nicht. Was ich aber schon glaube, ist, dass wir die derzeitige Auswahl rein über oder ganz stark über die Abiturnote, das wird ja jetzt auch ergänzt durch verschiedene Verfahren, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass es noch besser wäre, wenn Menschen die Gelegenheit hätten, vorher in den Gesundheitsberufen zu arbeiten, so eine Art längeres Praktikum zu machen, ein halbes Jahr oder ein Jahr, im Bundesgesundheitsdienst, wo man dann selber erproben kann, wie kann ich mit so Situationen umgehen, was bedeutet das für mich, wo ich auch begleitet werde und wo man am Ende dann auch sehen kann, ist jemand wirklich für dieses Aufgabengebiet auch geeignet.
Ihre Trainings waren ja zu Anfang freiwillig. Das versucht man jetzt zu ändern, dass man verpflichtende Kommunikationstrainings einführen will. Wie war denn die Resonanz auf diese freiwilligen Kommunikationstrainings? Haben die Studierenden einen großen Bedarf?
Ja, die Studierenden haben einen großen Bedarf, aber das heißt nicht, dass die Resonanz immer so groß war, sondern oft sind eben die gekommen, die sowieso schon gut waren in der Kommunikation und die sich noch weiter verbessern wollten. Also die, die es eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Also,
aber die es nötig haben, sind gar nicht erst gekommen, oder was?
Ja, das muss man leider so sagen, ja. Und es ist natürlich auch so, wir haben dann verpflichtende Kurse eingeführt und da war es dann manchmal so, die es am meisten gebraucht hätten, haben betont, dass sie es gar nicht brauchen. Also da fällt man einem eine richtige Diskrepanz auf. Die haben gesagt, also ich weiß, wie das geht. Bei uns waren schon alle Ärzte. Ich habe schon x-mal zugeguckt. Ich brauche das nicht. Und ganz interessant war auch eine Beobachtung. Wir trainieren ja, wie alle Fakultäten, haben wir viel mit Schauspielpatienten trainiert. Und dass manche Studierende, wo man wirklich das Gefühl hatte, die brauchen es besonders, haben gesagt, also mit dem Schauspielpatienten, das läuft dann nicht so gut. Aber mit echten Patienten, da bin ich viel besser. Aber das war gar nicht der Fall. Das heißt, es gibt Studierende, die sich in ihrer kommunikativen Kompetenz selbst überschätzen und das nicht wahrnehmen und deswegen niemals in ein freiwilliges Training gehen würden. Und für diese Studierenden ist das verpflichtende Training und auch die verpflichtende Prüfung wirklich sehr wichtig.
Sie beraten auch das Gesundheitsministerium und diese Verpflichtung, die soll jetzt durchgesetzt werden.
Also im Masterplan Medizinstudium 2020 und das Bundesgesundheitsministerium erarbeitet derzeit den Referentenentwurf für die neue Approbationsordnung für Ärzte, ist vorgesehen, dass so ein Mustercurriculum Kommunikation, also dass alle Studierende ca. 300 Stunden Kommunikation im Studium lernen und üben müssen, das ist vorgesehen, das da hineinzubringen. Und es ist auch eine verpflichtende Prüfung im Bereich Kommunikation im Staatsexamen vorgesehen. Und das wird den Fakultäten sehr helfen und auch allen Studierenden helfen, weil dann auch die Freiräume an den Fakultäten geschaffen werden, dass man Zeit hat, Kommunikation mit Patienten richtig zu lernen und auch zu üben.
Das war Professorin Jana Jünger, Direktorin des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz. Herzlichen Dank. Dass Freddie Mercury an AIDS erkrankt war, das wusste man schon zu seinen Lebzeiten. 1991 machte er seine letzte Studioaufnahme. The Show Must Go On wurde zum Hit. Und das letzte Lied, das er damals eingesungen hat, das war Mother Love. Für die letzte Strophe war er sogar schon zu schwach. Das übernahm dann Brian May. Wir hören jetzt den Anfang von Mother Love.
I don't want to sleep with you. I don't need the passion to. I don't want a stormy affair to make me feel my life is heading somewhere. All I want is the comfort and care, just to know that my woman gives me sweet mother love. Oh. I walk too long in this lonely lane. I've had enough of this same old game. I'm a man of the world. They say that I'm strong. My heart is heavy and my hope is gone. Out in the city, in the cold world outside, I don't want pity, just a safe place to hide. Mama, please let me back inside.
HR2 Kultur der Tag. Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ändert sich auch gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie. Aus Angst vor dem Virus sind ja zum Teil sogar ernsthaft Erkrankte zu Hause geblieben, weil sie eben Angst hatten, sich möglicherweise in der Praxis mit Corona zu infizieren. Deshalb bieten jetzt auch immer mehr Ärzte eine Videosprechstunde an. In anderen Ländern ist die Telemedizin schon längst viel weiter verbreitet als in Deutschland. Aber auch dieses Beispiel zeigt, die vertrauliche Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist entscheidend. Aber funktioniert das eben auch online? Hanna Emich hat sich das mal für uns angesehen.
Zu Beginn des Jahres hat auch Hausarzt Wolfgang Seeher aus Frankfurt reagiert. In der Hochzeit der Corona-Pandemie hat er in seiner Praxis eine Videosprechstunde eingeführt. Das heißt, er hat sich eine hochauflösende Kamera und Software besorgt, die ihm erlaubt, per Videoschalte mit seinen Patienten zu kommunizieren. Jetzt, rund 8 Monate später, zieht er Bilanz.
Bei vielen Patienten, die müssen doch sich technisch drauf einrichten, gerade die Älteren, wo es ja den Haupteffekt hätte, die sind noch nicht so weit. Also ich würde sagen, das ist in der Zukunft, wird das immer mehr.
Nicht von allen wird die neue Technologie also angenommen, erzählt er. Seine Patienten sind oft schon älter, wohnen zum großen Teil in der Nähe der Praxis und kommen gerne persönlich zu ihm. In vielen Fällen sei zudem Telefonieren schlicht praktischer, sagt der Allgemeinmediziner und Vorsitzende der Betriebsärztekammer Frankfurt.
Wissen Sie, wenn ich im Telefon, wenn ich also Labor bespreche oder sowas, da habe ich die Telefonnummer, rufe den Patienten an und fertig. Da sind die Sachen erledigt. Wenn ich jetzt die Telemedizin, dann muss der Patient erstmal wissen, wie er das macht. Er muss sich dann in so eine Sache einwählen. Ich muss ihn dann aufrufen. Also der Aufwand im Kontakt ist bei den normalen Sachen, ja, nicht so doll.
Dennoch sieht auch er den Vorteil der Videoschalte. Er kann den Patienten nicht nur am Telefon hören, sondern auch sehen und sich Symptome zeigen lassen. Bei neuen Erkrankungen zum Beispiel, die eine schnelle Abklärung benötigen, wie zum Beispiel Veränderungen an der Haut, ohne dass der Patient auch nur einen Schritt in seine Praxis setzen muss. So wie Wolfgang Seeher nutzen seit Corona immer mehr Ärzte das Telefon oder die Videoschalte, um mit ihren Patienten in Kontakt zu treten. Gerade für Ärzte auf dem Land, wo die Wege zur Praxis viel weiter sind als in der Stadt, ist das keine schlechte Alternative zum vollen Wartezimmer, sagt auch Karl Roth, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen.
Telefonie, sprich telefonische Beratung oder auch Videosprechstunde sind beides Dinge, die an der Stelle helfen können, die die Ärzte unterstützen können, dabei ihre Patienten trotzdem zu behandeln, obwohl sie vielleicht gar nicht sehen, so wie das normalerweise der Fall ist.
Die Möglichkeiten der Telemedizin sind aber natürlich begrenzt. Sie ist vor allem geeignet, alltägliche, häufige und einfach zu erkennende Erkrankungen zu behandeln. Und Allgemeinmediziner Wolfgang Seeher aus Frankfurt nutzt sie auch nur bei Patienten, die er schon kennt.
Ich mache das nicht für Fremde. Also das würde ich nicht machen. Juristisch zu problematisch. Sie können so vieles, wenn Sie den Patienten sehen, riechen, fühlen. Vieles, was er Ihnen gar nicht erzählt. Was Sie aber einfach so dann mitbekommen, wo Sie an verschiedene Krankheiten denken können.
Die persönliche Begegnung zwischen Arzt und Patient kann die Telemedizin also nicht ersetzen. Sie kann aber durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein, vor allem in der aktuellen Situation.
Auch die moderne Telemedizin verändert die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Für wirklich schlechte Nachrichten ist das natürlich keine gute Idee. Wir kommen also zurück zur klassischen Visite. Klingt ja alles gut und schön. Der Arzt soll sich mehr Zeit nehmen für ein mitfühlendes Gespräch mit den Patienten. Und die allermeisten Ärzte wollen das ja auch, aber bei den Arbeitsbedingungen ist das manchmal kaum noch möglich. Das lassen wir uns jetzt schildern von Professor Markus Giesing. Er ist der geschäftsführende Oberarzt der Urologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Bernd.
Und auch Sie haben in Ihrer Klinik solche Kommunikationstrainings für Ärzte gemacht. Was war denn da so der Unterschied? Gab es vorher andere Visiten als danach?
Ja, ich glaube, der Unterschied zeigt sich wirklich deutlich bei denen, die den Luxus hatten, dort weiter geschult zu werden. Das ist ja ein Programm, was über 2 Jahre ging. Und ich sage mal ganz vom Praktischen her, zum einen die Sprechstunden, die sich erheblich verändert haben, einfach im Gesamtangang der Sprechstunde, aber zum Beispiel in der Visite morgens, wo wir früher dann, wir gehen ja immer mit einer recht großen Mannschaft los, mitunter durchaus ungeordnet dem Patienten gegenübergetreten sind und der Patient hatte nicht so klar, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner. Wer sagt mir, welche Diagnose ich habe, wie es weitergeht, wie ist das Konzept? Das haben wir komplett geändert. Wir machen jetzt die Besprechungen vor den Zimmern. gibt dann einen Arzt oder eine Ärztin, die entsprechend als Ansprechpartner da auserkoren werden. Und das ist dann auch der Visitenführer oder die Visitenführerin, damit praktisch der Patient einen Ansprechpartner hat. Das hat schon erheblich dazu beigetragen, auch das mitunter bestehende, sagen wir mal, Kuddelmuddel in so einer Visite dann auch zu optimieren und dem Patienten einfach das Gefühl zu geben, da ist einer, der ist eben Ansprechpartner.
Das ist für die Patienten sicherlich ein Fortschritt, aber die Umstände ihrer Arbeit, die haben sich ja dadurch noch nicht verändert. Wie viel Zeit bleibt denn pro Patienten morgens?
Das ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Momentan in Corona-Zeiten haben wir natürlich eine etwas dünnere Belegung. Wir haben hier eine Station mit 20 Patienten, die gehen wir morgens in gut 30 Minuten durch. Muss man sich aber nicht so vorstellen, dass man sagt, na gut, also wir lassen die Patienten auch im Regen stehen. Auch das haben wir natürlich nicht nur in diesem Kommunikationsprojekt gelernt, sondern über die Jahre. Wenn wir merken, da ist Redebedarf, dann bitten wir den Patienten nochmal um etwas Geduld und verzeichnen das und sagen, es kommt gleich nochmal jemand zu und bespricht das in Ruhe. Weil im frühen Morgen geht es eher so ein bisschen um Tageskonzept. Es gibt aber auch immer noch natürlich Abschlussgespräche, Konzeptgespräche für den Patienten, wie es weitergeht, weil das eben das Wichtige ist, dass der Patient nicht den Eindruck hat, er wird hier gesehen und auch viel zu kurz gesehen und dann geht er nach Hause und steht im Regen. Also das ist das, was wir eben auch gelernt haben, ist immer dem Patienten wirklich ein klares Konzept an die Hand zu geben, klare Ansprechoptionen ihnen zu bieten, quasi dauerhaft in irgendeiner Form erreichbar zu sein, im positiven Sinn.
Aber diese Morgenvisite, die ist ein rein technischer Besuch. Stimmt die Medikamentation, Pillen rauf oder runter, was ist mit der OP?
Das machen wir tatsächlich schon vorher. Wir machen eine Kurvenvisite vorher, zweimal täglich und dann gucken wir natürlich, erzählen dem Patienten, was operativ möglicherweise an dem Tag nochmal auf ihn zukommt, ob es eine Verschiebung gibt in den OPs. Auch die OP-Besprechungen nach einem Eingriff sind, eigentlich geht der Operateur nach der OP nochmal zu dem Patienten hin, bespricht das mit ihm, aber die Fragen kommen ja meist, wenn die Ärzte weg sind, sodass wir dann auch einfach nochmal bitten, dass die Patienten sich die Fragen dann auch notieren. Die Visite selbst ist, ich sag mal, ein kurzes Guten Morgen, wie geht es, alles in Ordnung, haben Sie noch Fragen?
Und wann ist Zeit für die Angst des Patienten?
Also ich glaube, die Zeit für die Angst des Patienten ist immer. Man muss vielleicht das erkennen, wenn ein Patient ängstlich ist und dem Patienten dann aber auch anbieten, dass man nochmal zu ihm kommt oder ihm nicht nur anbieten, sondern ihm garantieren, dass man nochmal zu ihm kommt und sich dann einfach auch ein komplett anderes Umfeld suchen, außerhalb von mir aus einem Zweibettzimmer, in einem komplett anderen Setting. Also man muss es erkennen und dann muss man sich die Zeit nehmen, um diese Ängste auch konkret anzusprechen.
Wie viele schlechte Nachrichten müssen Sie so im Schnitt pro Woche überbringen?
Ich würde mal denken, so zwischen 7 und 10 schlechte Nachrichten. Immer eine Frage der Definition, aber man redet da ja vor allen Dingen als schlechte Nachricht, wenn die Erstdiagnose einer bösartigen Erkrankung da ist, das ist es ja meist, oder eine bösartige Erkrankung, die sich dem aktuellen Therapiekonzept entzieht oder möglicherweise nicht mehr geheilt werden kann. Das sind natürlich schlechte Nachrichten, natürlich.
Also im Schnitt 2-mal am Tag. Wie nah kann Ihnen das dann noch gehen, wenn das für Sie Alltag ist?
Es geht einem schon in einer gewissen Weise nah, ja, aber man hat sicher auch eine gewisse Professionalität entwickelt über viele Jahre. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn es nicht zu nah geht. Sie haben immer mal den einen oder anderen Patienten, den Sie mental auch mit nach Hause nehmen. Aber am Ende ist der Patient ja hier bei Ihnen oder bei den Ärztinnen und Ärzten, um einen objektiv gutes Konzept zu bekommen. Und ich glaube, das schützt einen nicht immer davor, dass man da durchaus auch mal persönlich einfach dadurch Abgrenzungsschwierigkeiten hat. Aber in aller Regel, glaube ich, gelingt das.
Das, was viele Patienten als die Kälte des Arztes empfinden, ist das auch ein bisschen Selbstschutz des Arztes?
Ich glaube, das Selbstverständnis des Arztes hat sich so ein bisschen geändert. Ich glaube, das hat schon auch was mit Selbstschutz zu tun. In dem Moment, wo man immer direktiv ist, keine Gefühle zulässt, immer sagt, wo es lang geht, so, ich sag mal, wie es vielleicht vor 30 Jahren war, kommt einem natürlich auch nicht zu viel nahe. Das hat sich, glaube ich, etwas geändert. Und ich glaube, man kann durchaus auch einen Selbstschutz etablieren für sich und trotzdem dem Patienten gegenüber Wärme und Nähe geben und nicht nur, ich sag mal, etwas hölzern signalisieren, sondern wirklich das auch leben und empfinden. Das geht durchaus.
Ist das schwierig für Sie oder funktioniert das? Also einerseits eine professionelle Routine zu haben und nicht selber zu leiden, andererseits dem Patienten die Wärme zu geben?
Also ich glaube, ich mache das ja schon einige Dekaden mittlerweile, also ich bin seit 25 Jahren dabei. Ich glaube, das lernt man durchaus. Es ist am Anfang schwierig, weil man doch gerne einfach auch immer auch irgendein heilendes Konzept, sage ich mal, an die Hand geben möchte. Das gelingt natürlich nicht immer, je nach Krankheitsverlauf. Insgesamt, glaube ich, kann man das gut lernen. Das ist ein bisschen altersabhängig. Ich glaube aber, und das führt vielleicht nochmal auf diese Kommunikationstrainings zurück, es ist trainierbar. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Sie können wirklich Kommunikationsstrategien trainieren. Sie können das lernen, hier mit Video und Nachbeobachtung unter dann eben auch der Leitung und Mitleitung eines Psychologen und Kommunikationstrainers. Das gibt erheblich Informationen für Sie, wie Sie eigentlich besser werden können.
Und wie oft passiert es Ihnen dann heute noch, dass Sie dann abends zu Hause vorm Fernseher sitzen und trotzdem das Leid der Patienten mit nach Hause genommen haben, rein mental?
Also ich habe keinen Fernseher.
Das ist die Lösung, verstehe. Okay.
Aber es ist tatsächlich natürlich so, dass das passiert relativ selten. Es gibt aber durchaus Fälle, und ich glaube, wenn einen ein Patientenschicksal berührt, dann berührt einen das nicht nur am Abend, am Morgen ist es wieder vorbei, sondern dann macht man sich durchaus auch schon Gedanken und sagt, okay, irgendwie musst du vielleicht mit dem Patienten nochmal gucken, musst nochmal einen Kollegen fragen, kriegen wir da was besser hin? Und dann geht man das tatsächlich proaktiv an. Also das passiert, es ist aber auch nichts, was schlimm ist. Also man hat vielleicht gelernt auch über die Jahre, und das ist auch ein Teil der Kommunikation, man muss nicht immer direktiv sein und alles immer kontrollieren. Man kann auch mal durchaus auch Zweifel haben an dem eigenen Therapiekonzept und eben auch Kollegen mit involvieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das war Professor Markus Giesing, der geschäftsführende Oberarzt der Urologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Vielen Dank. Und jetzt wollen wir kurz reinhören in das Abschiedsalbum von Leonard Cohen aus dem Jahr 2016. Das erschien 2 Wochen vor seinem Tod mit sehr deutlichen Textzeilen wie I'm leaving the table, I'm out of the game, blow out the flame oder auch I'm ready, Lord, der Titelsong You Want It Darker.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord.
Austherapiert, die Angst vor dem letzten Gespräch. Wie lange soll der Arzt um das Leben seines Patienten kämpfen? Das ist in der ersten Linie natürlich eine ethische Frage. Heutzutage manchmal auch eine finanzielle. Bis zu welchem Alter lohnt sich eine Operation? Und manchmal kommt eben auch der Punkt, wo ein Eingriff im hohen Alter nur noch mehr Leid verursacht, statt zu helfen. Auch dazu haben wir ein persönliches Beispiel. Ulrich Sonnenschein erinnert sich an seine Oma.
Mit 92 Jahren konnte meine Großmutter auf ein langes Leben zurückblicken. Sie hatte 2 Kriege miterlebt, 2 Kinder großgezogen, hatte sich aus der Arbeiterklasse in die Mittelschicht hochgearbeitet und war ein durchweg entspannter, humorvoller Mensch. Auch im hohen Alter noch, als das Laufen beschwerlicher wurde und sie ihren Blutzuckerspiegel, der aufgrund von Altersdiabetes stark schwankte, nicht mehr so leicht in den Griff bekam. Mein Vater, selbst Arzt und Diabetiker, kümmerte sich in dieser Zeit intensiv um sie. So erlebte sie ihren 90. Geburtstag im Kreis der Familie und antwortete auf die Frage, wie geht's dir, stets grinsend mit, ich kann nicht lauter klagen. Doch irgendwann änderte sich das schlagartig. Aus den kleinen Schwächen wurden drastische Anfälle von Unterzuckerung, die Bewegung fiel ihr zunehmend schwer und schließlich ging sie gar nicht mehr aus dem Haus. Ich habe mein Leben gelebt, sagte sie, weniger resigniert als mit dem Gefühl wirklicher Vollendung. Doch ihr Herz war stark und versorgte den Körper mit Sauerstoff. Auch als sie dann gar nicht mehr aus dem Bett aufstand und es immer mühsamer wurde, die täglichen Verrichtungen zu absolvieren, verließ sie dieses Gefühl eines gelungenen Lebens nicht. Bis sich kleine schwarze Flecken am großen Zeh ihres linken Fußes bildeten. Für meinen Vater war dieser Gefäßverschluss als Folge der Zuckererkrankung sofort erkennbar und er brachte sie zur Behandlung ins Universitätsklinikum. Dort ging es ihr rapide schlechter. Sie hing nicht an ihrem Leben, schon gar nicht um jeden Preis, doch sie entstammte einer Generation, die Autoritäten glaubt. Und Ärzte waren für sie mit ihrem gesellschaftlichen Hintergrund Menschen, denen man nicht widerspricht. Als es dann um die Amputation des Beines ging, gab es keine lange Diskussion. Ohne diese Operation würde sie elendig sterben, hieß es. Wenige Tage nach dem Eingriff besuchte ich sie im Krankenhaus. Für mich war nicht nur ein Bein verschwunden. Den Menschen, den ich gekannt hatte, gab es nicht mehr. Sie wälzte sich in ihrem Krankenhausbett von einer Seite auf die andere und rief immer wieder mit schmerzverzerrtem Gesicht: »Ich will nicht mehr.« Wenige Wochen später war sie tot. Multiorganversagen lautete die Diagnose. Doch mir kam es vor, als wäre sie einem unerträglichen Leben entflohen.
Hätte ein verantwortungsvoller Arzt dieser Dame Leid ersparen können? Oder wäre dann vielleicht der Vorwurf aufgekommen, sie haben nicht alles getan, um sie zu retten? Darüber sprechen wir noch einmal mit dem Medizinethiker Professor Eckhard Nagel vom Lehrstuhl für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth. Schönen guten Abend nochmal.
Schönen Abend, Bernd.
Also, wie würde so eine Entscheidung heute ausfallen?
Na, ich glaube, dass die Entscheidung nicht ganz anders ausfallen könnte, wenn eine Patientin wirklich den Wunsch hat, eine Option, die man ja vorstellen kann, tatsächlich auch zu nutzen. Das heißt, da muss nicht unbedingt eine andere Situation entstehen. Es ist halt schwer, sich vorzustellen, als Patientin oder Patient, was zum Beispiel ein so großer Eingriff wie eine Amputation bedeutet. Und ich glaube, das haben viele Ärzte und Ärzte in der Chirurgie schon erlebt, dass am Ende die Operation eben nicht das Glück gebracht hat, was man sich erwartet und erhofft hat, und dass man dann natürlich im Nachhinein hadert. Wir haben viele Therapieoptionen, bringen das mit sich, und insofern glaube ich, wird man an dieser Schwierigkeit, nicht genau absehen zu können, wie ein nächster Schritt aussieht, nicht vorbeikommen. Das ist ja eben so wichtig, auch in den Gesprächen zu thematisieren.
Manche sagen, in Deutschland wird viel zu viel operiert. Würden Sie dem zustimmen?
Nein, dem würde ich erstmal primär nicht zustimmen. Man muss immer gucken, was sind sozusagen die Ergebnisse. Wenn wir über einen Bereich, wo das viel diskutiert wird, sprechen, zum Beispiel die künstlichen Hüftgelenke, dann ist es so, dass wir in Deutschland sehr viel mehr operieren, aber sehr viel weniger Probleme haben von Menschen, die darüber berichten, dass sie Arthrose-Schmerzen haben. In England, wo deutlich weniger operiert wird, haben wir viel mehr Berichte über Menschen, die ihre Lebensqualität sehr eingeschränkt sehen, weil das dort nicht stattfindet. Also man muss immer die Lebensqualität und dann auch die Erfolge auf der einen Seite sehen. Auf der anderen Seite gibt es medizinökonomisch immer wieder die Diskussion, dass wenn Sie ein breites Angebot haben, dann auch die Nachfrage steigt. Also insofern ist nicht ausgeschlossen, dass wenn ökonomischer Druck besteht, Indikationen gestellt werden, die nicht ganz eindeutig sind. Und das ist ein Problem und darauf muss man achten.
Wie soll sich ein verantwortungsvoller Arzt verhalten, wenn der Patient sich am letzten Strohhalm klammert und alles ausprobieren will, was noch irgendwie machbar ist? Würde ich vielleicht auch machen, ist ja verständlich. Wann soll der Arzt sagen, ich finde, das macht keinen Sinn mehr?
Also ich glaube, es muss eine offene Aussprache über Chancen und Risiken von Behandlungen bestehen. Nehmen wir mal einen Bereich, wo das besonders deutlich wird, das ist die Transplantationsmedizin. Hier ist natürlich gerade im Alter die Wahrscheinlichkeit groß, dass zum Beispiel durch ein erkranktes Herz eine Behandlung mit Medikamenten oder auch operativ nicht mehr wirklich erfolgreich ist und eine Herztransplantation, also ein jüngeres Herz in Anführungsstrichen, gesünderes, dann eine Hilfe sein kann. Dennoch ist das Alter hier ein beschränkender Faktor, weil die Lebenserwartung nach einer Transplantation für einen älteren Menschen deutlich kürzer nachvollziehbarerweise ist als für einen jüngeren. Bei dem Mangel an Organen man dann natürlich auch besonders auf jüngere Menschen schaut, ohne Ältere generell auszuschließen. Aber ich erlebe es in Gesprächen immer wieder, dass es schwierig ist, wenn es eine solche theoretische Option gibt, sie nicht zu bekommen. Und dann blickt man natürlich immer auch auf andere Menschen und sagt, ja, wenn ich reich wäre, wenn ich berühmt wäre, würde ich dann behandelt. Und das muss man dann auch klar verneinen. Medizinische Behandlung, das ist eine große Errungenschaft in unserem Land, in Deutschland, wird nicht nach finanziellen
Möglichkeiten, sondern nach medizinischen Kriterien zugeteilt. Und wie gesagt, dieses Gespräch muss man führen und deutlich machen, es gibt Grenzen. Und diese Grenzen sollen sich daran orientieren, inwieweit, das war im letzten Beispiel ja nochmal deutlich geworden, eine Behandlung zu mehr Leiden führt, das Leben verlängert, aber mehr Leiden mit sich bringt. Und ich glaube, wir sind mittlerweile in einer gesellschaftlichen Diskussion für die meisten Menschen, die sagen, wenn ich weiß, dass eine medizinische Behandlung mein Leiden nur verlängert, dann möchte ich darauf verzichten, möchte ehrlich wissen, dass das so sein kann. Und dann ziehe ich die Konsequenzen und verzichte darauf. Aber ich möchte trotzdem natürlich, solange es möglich ist, die Dinge versuchen, die mir ein Gutes, von Lebensqualität wirklich noch charakterisiertes Leben ermöglichen.
Und würden Sie in so einer aussichtslosen Situation dann auch die Sterbehilfe für ethisch vertretbar halten oder muss man das Leid wirklich aushalten bis zum Schluss?
Ja, da gibt es ja jetzt die Diskussion, gerade auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass eine Gesellschaft verpflichtet ist, Sterbehilfe auch anzubieten. Das kann man durchaus so sehen. Ich sehe das allerdings nicht so für die Ärzteschaft. Wir haben eine Situation, wo aktive Sterbehilfe verboten ist für Ärztinnen und Ärzte oder Menschen aus Pflegeberufen. Und wir kennen alle den Missbrauch solcher Situationen und die Unsicherheit, die sich dann für Patientinnen und Patienten ergibt, wenn so etwas entsteht. Das heißt also, es gibt natürlich die Möglichkeit, auch sich den Tod zu wünschen. Es gibt die Möglichkeit, dabei auch Unterstützung zu bekommen. Es kann aber nicht so sein, dass aus der Ärzteschaft heraus das geleistet wird. Die Ärzteschaft muss eindeutig für eine Begleitung stehen, auch im Sterbeprozess, für eine Linderung von Schmerzen und belastenden Symptomen, aber darf niemals die rote Linie überschreiten und konkret töten.
Ziehen wir eine Bilanz. Sie selbst sind Mediziner und Theologe. Also das kann man natürlich jetzt nicht von einem Arzt verlangen, dass er auch noch so ein Studium macht. Aber er braucht ja ethische Grundlagen. Muss man da mehr machen im Studium?
Ja, ich glaube, wir haben schon sehr viel mehr gemacht. Seit den 90er Jahren gibt es die sogenannte Medizinethik. Es gibt an allen medizinischen Fakultäten, wo man Humanmedizin studiert, in Deutschland Lehrstühle für Medizinethik. Und es gehört zum festen Bestandteil heute der Ausbildung. Das hat sich geändert. Vor 1995 gab es sowas überhaupt nicht. Da hat man Geschichte der Medizin gelernt und hat gedacht, dann kriegt man schon einen Eindruck und findet sich zurecht. Das war aber sicherlich zu kurz gedacht. Ich glaube, man muss lernen im Studium, für welche Werte man steht und was für ein Menschenbild man hat. Das war früher irgendwie selbstverständlich. In einer offenen Gesellschaft ist das ganz anders. Man muss sich wirklich positionieren und das ist die Aufgabe des Medizinstudiums, das auszubilden. Und Sie haben ja mit Frau Professorin Jünger gesprochen. Es ist die Aufgabe auch des Staates, das zu prüfen, dass junge Menschen das dann können. Und wenn das so organisiert wird und durch die neue Approbationsordnung auch verstärkt wird, dann kann man hoffen, dass junge Ärztinnen und Ärzte diese schwierigen Fälle leichter bewältigen können, als das vielleicht für frühere Generationen der Fall war.
Das war Professor Eckhard Nagel vom Lehrstuhl für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth. Herzlichen Dank. Austherapiert die Angst vor dem letzten Gespräch. Wenn Sie sich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchten, dann kann ich Ihnen eine brillante Fernsehdokumentation empfehlen. Die heißt Hiobsbotschaft, wenn Ärzte um die richtigen Worte ringen. Die finden Sie noch in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Uwe Bernd. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.